Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein heutiger Gast ist Beatrix Brunner. Sie ist die geschäftsführende Gesellschafterin der Paul Ott GmbH in Lambach. Wir bei Oberösterreich ungefiltert sind ja per Du. Ich hoffe, das passt für dich.
Selbstverständlich.
Ja, also servus Beatrix. Ich freue mich auf das Gespräch.
Guten Morgen, ich freue mich auch schon.
Liebe Beatrix, bevor wir über die Firma sprechen, deine Aufgaben und die umfangreiche Palette dieser Firma, würde ich gerne ein bisschen privat und persönlich auf dich eingehen. Du bist in Eichkirchen in die Schule gegangen, in die Volksschule.
Das ist
und
richtig.
Und später in Lambach ins Gymnasium, ist das richtig?
Ja, das stimmt. Also ins Gymnasium 4 Jahre dann die Unterstufe und nachher habe ich noch die Handelsakademie auch im Stift in Lambach absolviert.
Und bist ja dann relativ bald drauf in die Firma eingestiegen.
Ja, das ist richtig. Ich habe mich ja zeitlang mit dem Gedanken getragen, eventuell irgendwas zu studieren, habe dann festgestellt, dass mich eigentlich das Geschäftsleben, einfach der elterliche Betrieb, doch schon zu sehr reizt und habe dann beschlossen, dass ich lieber im Beruf quasi lerne und nicht in der Universität.
Okay, was wolltest du, was hättest du ventiliert zu studieren, also als Alternative?
Grundsätzlich hätte mich ein Sprachenstudium sehr interessiert. Also ich habe in der Handelsakademie in 4 Sprachen maturiert. In Deutsch, Englisch, Französisch und in Italienisch.
Ui.
Und habe mich eigentlich sehr für kombiniertes Englisch- und Italienisch-Studium so ein bisschen vielleicht mit internationalen Handelswissenschaften interessiert. Habe das dann aber verworfen, auch weil wir damals gemerkt haben oder mein Vater mir auch schon gesagt hat, dass eben im Betrieb gerade das Thema Marketing, dass da wer junger das eigentlich vorantreiben sollte. Und wir haben dann eigentlich als Familie beschlossen, dass es besser ist, wenn ich mich da gleich in den Betrieb integriere. Und wir nicht jetzt für 2-3 Jahre so übergangsmäßig jemanden mit dem Thema Marketing betrauen.
Ja, und dein Sprachentalent wird dir sicher auch in der Firma helfen, weil ihr ja sehr international aufgestellt seid.
Ja, grundsätzlich ist das auf jeden Fall so. Also gerade Englisch ist natürlich sehr wichtig. Mhm. Englisch ist die Weltsprache, die wir international mit unseren Kunden und Händlern nutzen. Französisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist durch Nichtgebrauch leider ziemlich in den Hintergrund meines Hirns gerutscht. Also sehr viel ist da nicht mehr übrig. Italienisch brauche ich gelegentlich noch, ja, das ist schon richtig.
Ja. Okay. Und du bist ja verheiratet und dein Mann ist ja auch in der Geschäftsleitung. Ihr seid beide faktisch, führt ihr das Geschäft?
Genau, also mein Mann hat eine technische Ausbildung gemacht, also ich bin jetzt mittlerweile mit ihm, jetzt muss ich es kurz überlegen, das ist aber peinlich, wenn man es nicht ad hoc
macht
gleich
keinen
weiß.
Fehler.
Ich bin tatsächlich mit ihm 24 Jahre, ist schon zusammen. Ja.
Ja.
Und es werden sogar heuer 25. Und er hat eine technische Ausbildung gemacht, hat dann auch ein Studium, ein technisches absolviert, hat dann einige Jahre ganz woanders gearbeitet, also in ganz, ganz einem anderen Bereich.
Ja.
Und wie wir dann einfach weitergekommen sind, sowohl in der Beziehung, also man musste dann auch irgendwo stabil zueinander passen, langfristig, sage ich mal, das testet man ja in jungen Jahren noch ein bisschen. Wie sich dann abgezeichnet hat, dass wir wirklich langfristig die gemeinsame Zukunft anstreben, hat sich eben auch die Frage gestellt, wie man die Zukunft der Firma gestalten kann.
Mhm.
Ja. Und dann hat sich das so ergeben, dass mein Mann in die Firma mitgekommen ist, auch mit eingestiegen ist in die Firma, weil einfach der technische Background natürlich perfekt passt. Ne?
Mhm.
Und wir ergänzen uns da eigentlich ganz gut. Ja.
Mhm.
Und haben es dann auch eben 1 Jahr, nachdem mein Mann in die Firma gekommen ist, übernehmen dürfen von meinem Vater.
Was ich noch in deiner Biografie gelesen habe, ist, du hast auch eine Ausbildung gemacht zur landwirtschaftlichen Facharbeiterin.
Ja, das ist korrekt. Also es ist so, mein Vater, also ich komme ja ursprünglich aus einer sehr ländlichen Umgebung, nämlich aus Eichkirchen, haben wir vorher schon kurz erwähnt. Recht viel ländlicher geht es ja fast nicht mehr. Und mein Vater ist eben auf einem Bauernhof aufgewachsen und hat sich dann eben gegen Ende seiner Geschäftsführerkarriere, als sich abgezeichnet hat, dass mein Mann und ich da das wahrscheinlich übernehmen werden, eine Landwirtschaft aufgebaut. Hat sich wirklich vorbildlich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen und uns den Vortritt gelassen für alle Entscheidungen, was intern sehr wichtig war, dass die Leute wissen, an wen sie sich wenden sollen.
Mhm.
Aber natürlich, wenn man gewohnt ist, dass man sich ein Leben lang um etwas kümmert und mit etwas betraut ist, dann braucht man andere Aufgaben und das war für ihn dann die Landwirtschaft.
Mhm.
Und
also er ist faktisch zurück zu den Wurzeln.
Mehr oder weniger, ja genau, kann man so sagen. Ja.
Ja.
Und wir haben das dann so gelöst, dass auch ich in der Landwirtschaft irgendwo mit drinnen ein bisschen mit bin, weil natürlich, wenn man mal um die 60 ist, darf man sich schon ein bisschen überlegen, wie man die Zukunft dann weiterführen und weitergestalten möchte, auch bei einer Landwirtschaft. Wir haben ja einige Partner, es ist ja nicht ein isolierter Betrieb, sondern wir arbeiten da in einer Partnerschaft zusammen Und das ist natürlich auch die Absicherung wichtig. Ich habe dann einige Jahre schon mitgearbeitet, als zweiter Bewirtschafter quasi gemeldet gewesen in der Landwirtschaft und habe sie dann auch noch knapp vor dem Tod meines Vaters dann auch offiziell übernommen.
Mhm.
Und war einfach die Grundlage dafür, war einfach dann der landwirtschaftliche Facharbeiter. Ich hätte ihn nicht zwingend machen müssen, habe aber gesagt, grundsätzlich ist es sicher gut, wenn man sich das Wissen dann auch offiziell aneignet.
Aber du bist ja eigentlich dann sehr vielseitig. Du leitest das wirklich große Firma, du leitest auch einen Bauernhof und du hast zwei Kinder.
Ja, das ist richtig. Ich meine, Bauernhof, das klingt jetzt ein bisschen zu, das ist jetzt nicht so ganz korrekt. Das ist tatsächlich so, dass ich keine eigene Hofstelle betreiben muss. Ja,
ah, okay.
Sondern es ist so, dass wir mit dem Partner betreiben. Also wir haben das gemeinsam. Ich sitze auch nicht am Traktor, das muss ich
Gut, kommen wir zum Kernthema und zwar zur Firma, die Paul-Ott GmbH. Warum Paul-Ott GmbH? Also wer hat das gegründet?
Der Namensgeber ist der Herr Paul-Ott gewesen aus Deutschland. Da hat es in Deutschland schon einen Betrieb gegeben, der sich spezialisiert gehabt hat auf Pressen und Pressanlagen, speziell jetzt für die holzverarbeitende Betriebe. Und es war in der Nähe von Stuttgart und damals zu Zeiten der EFTA war es interessant, in Österreich einen Betrieb zu haben, einen Produktionsbetrieb, um zollfrei verkaufen zu können in der EFTA. Und deswegen ist die Idee entstanden, dann in Lambach eine Schlosserei zu kaufen und die als Zulieferbetrieb für die eigentliche Produktionsstätte in Stuttgart zu etablieren.
Mhm.
Das war also so der Grundgedanke. Es hat sich dann über viele Jahre ein bisschen verändert. Der Herr Paul Ott war sehr sparsam, wie so ein Schwabe eben so ist, seine Söhne nicht ganz so. Und deswegen ist die deutsche Mutterfirma dann irgendwann einmal zahlungsunfähig geworden, weil sie im Geld ausgeben recht gut waren, ja, im Geld verdienen nicht so ganz so. Und der österreichische Teil ist zu dem Zeitpunkt, das war dann 1984 schon, von meinem Vater geführt worden, weil der dort die Lehre begonnen hat und sich hochgearbeitet hat. Und der hat das natürlich mitbekommen, dass es da Probleme gibt in Deutschland. Und hat dann mit Bankenunterstützung die Anteile der Familie Ott aus dem österreichischen, Gott sei Dank, finanziell getrennten Betrieb herausgekauft und hat es dann übernommen. Und seither ist es im Wesentlichen im Besitz von meiner Familie.
Also seit 1984.
1984. Für mich ganz leicht zu merken, weil das ist auch mein Baugeier.
Ja, genau. Ja, das wollte ich genau sagen. Und worauf spezialisiert sich eigentlich die Firma besonders? Also es ist ja im Grunde also eine Entwicklung und Produktion hochwertiger Holzbearbeitungsmaschinen. Das klingt sehr technisch.
Genau.
Aber jetzt für den Laien, ich bin ein Laie und viele Zuhörer auch. Um was geht's da genau? Was wird da genau produziert?
Genau, also Holzbearbeitungsmaschine ist natürlich ein bisschen ein Oberbegriff.
Ja.
Wir haben auch früher Pressen gemacht, Schleifmaschinen und Kantenanleimmaschinen. Mittlerweile haben wir uns komplett isoliert und spezialisiert auf die Kantenanleimmaschinen. Das ist auch, also die meisten Leute haben, wenn sie jetzt nicht aus dem Handwerk kommen, irgendwo aus dem Bereich, haben da irgendwie so im Kopf, ja, da gibt's eine Kante, die muss da drauf auf eine Spanplatte und haben vielleicht einmal gesehen, wie das einer zu Hause repariert hat, so klassisch, da fällt irgendwo eine Kante runter und dann bügelt man eine drauf mit dem Bügeleisen. Ja, das ist natürlich nicht der Industriestandard, den wir bedienen. Also wir verkaufen schon ein bisschen was Hochwertigeres als jetzt ein Bügeleisen, logischerweise. Natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, wie viele Küchen das produziert werden, wie viele Küchen aufgestellt werden zum Beispiel, also jetzt nur um die Küche herauszunehmen, dann muss das natürlich industriell ablaufen, das Ganze hochtechnisch mittlerweile. Und wir verkaufen, also wir produzieren und entwickeln Kantenleimmaschinen speziell für mittelgroße Tischlereibetriebe bis zur mittelgroßen Industrie. Das heißt, mit ein bisschen unterschiedliche Automatisierungsansätze natürlich, je nachdem welcher Kunde, von der Größenordnung auch. Und wir bewegen uns da in etwa von einem Investitionsvolumen bei den Maschinen, da starten wir bei ca. 150.000 Euro und das geht halt dann aufwärts auch einmal zu Anlagen mit 1,5 Millionen Verkaufswert.
Mhm.
Ist natürlich große Bandbreite auch von den Kunden, also wirklich von Handwerk bis Industrie.
Ja, und auch von der Produktion her, also ihr wird es also faktisch, ihr bekommt die Teile geliefert und setzt sie zusammen oder? Wie soll man sich das vorstellen?
Wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe bei uns. Also wir haben ja zwei Werke in Lambach, das Werk 1 und das Werk 2. Das Werk 2 ist 1991 entstanden. Im Werk 1, im Stammwerk, wird die ganze Metallbearbeitung gemacht. Das heißt, wir haben die ganze Produktion der Komponenten eigentlich bei uns, beziehungsweise haben wir Partnerbetriebe, langjährige aus der Region oder im Wesentlichen aus dem zentraleuropäischen Raum. Aber wir schneiden Blech selbst zu, wir haben eine Laserzuschnittanlage, wir schweißen selbst, wir lackieren selbst. Das heißt, es wird wirklich quasi vom Grund auf der Korpus der Maschine bei uns schon produziert.
Mhm,
bis eben zum fertigen Produkt. Also das sind schon sehr, sehr viele Schritte quasi involviert in das Ganze. Ist ein komplexes Thema, ist auch technisch viel anspruchsvoller, als wenn man jetzt glaubt, wenn man jetzt hört, Kantenanleihmaschine, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, kann man sich zu wenig darunter vorstellen, aber wenn man den Leuten eben sagt, es passiert da eben Durchlauftechnik auf wenigen Maschinenmetern, muss da ziemlich komplexer technischer Ablauf stattfinden, ja, mit einer Vorschubgeschwindigkeit, also einer Durchfördergeschwindigkeit von 20 Meter pro Minute in etwa, dann kann man sich schon vorstellen, dass sich da einiges rühren muss und dass das natürlich auch sehr präzise ablaufen muss.
Ja.
Und dementsprechend steckt da auch sehr viel Know-how drinnen in den Maschinen.
Es hat sich auch ein technisches Büro, die das entwickelt, also eine Entwicklungsabteilung sozusagen, auch für Erneuerungen und eine Fertigungshalle oder zwei Fertigungshallen.
Fertigungshallen haben wir sogar mehr. Also es sind eben die Fertigungsstandorte Werk 1 und Werk 2. Grundsätzlich haben wir sehr, sehr umfangreiche Fertigungshallen mittlerweile, weil wir auch größere Anlagen produzieren und die auch bei uns aufstellen. Aber ja, es ist so weit einmal korrekt. Wir haben auf jeden Fall bei uns die Entwicklung. Wir haben sowohl eine technische, eine konstruktive Entwicklung, als auch eine Entwicklung im Bereich der Steuerungstechnik zum Beispiel bei uns im Haus, weil wir auch die Steuerung für die Maschinen selbst programmieren. Das heißt, es sind da wirklich auch komplette Sonderlösungen für unsere Kunden möglich, wo man dann zum Beispiel auch einen Roboter integriert, um eben die logistischen Abläufe, die in dem Produktionsbetrieb notwendig sind, abbilden zu können. Also für Maschinen, die vorgelagert oder nachgelagert sind zum Beispiel.
Also ihr macht es mehr oder weniger Sonderbestellungen. Es ist jetzt nicht nach einem Katalog, man sagt, es gibt die Maschine XYZ, sondern wenn ein Kunde kommt, kann er faktisch spezielle Wünsche äußern und die werden dann eingearbeitet von euch.
Genau.
Also es gibt eine Individualität.
Ja, es gibt in einem gewissen Maß Individualität. Also es ist natürlich ein bisschen Unterschied, wenn jetzt das ein Kunde ist, der wirklich nur Standardanwendungen hat, dann haben wir doch schon unser Standardprogramm an Maschinen.
Ja.
Das sind eben verschieden, wir haben Maschinenbezeichnungen, ebenso wie Pacific Tornado zum Beispiel, das sind die unterschiedlichen Größen. Das sind eher Standardmaschinen, wo man halt wirklich nur ganz kleine Anpassungen an irgendwelche Sonderwünsche vornehmen kann.
Mhm.
Und dann haben wir absoluten Sondermaschinenbau, wo wir wirklich auch für die Kunden zum Beispiel irgendwas Neues entwickeln, ja. Oder wo man Spezialwerkzeuge integrieren muss, weil der Kunde halt irgendwelche speziellen Abläufe bei sich abbilden muss. Ja.
Mhm.
Also es ist ein Mix, sage ich einmal.
Ja.
Wenn man es jetzt so rein an den Maschinen festmacht, würde ich sagen, sind wir etwa 60% der Zeit beschäftigt mit den Standardmaschinen und ca. 40% mit den Sondermaschinen. Das kann aber natürlich ein bisschen variieren von Jahr zu Jahr.
Wie viele Mitarbeiter hat deine Firma?
Die Firma hat jetzt aktuell 95 Mitarbeiter. Mhm. Wir bilden da auch Lehrlinge aus, also da sind auch Lehrlinge dabei. Wir sind auch gerade dabei, ein bisschen uns zu erweitern. Also wir sind im Wachsen begriffen, sage ich mal so.
Und wo ist eigentlich der stärkste Markt für euch, also für die Produkte?
Also traditionell war das eigentlich immer der deutschsprachige Markt, so jetzt gesamthaft gesehen, weil wenn ich jetzt sage, das ist eigentlich das, was wir als Heimmarkt wahrnehmen, sage ich mal mehr oder weniger. Aber mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich das ganze, ganz Europa als Heimmarkt mehr oder weniger sehen können, ja. Es gibt da immer wieder ein bisschen Schwankungen. Einmal ist ein gewisses Land ein bisschen stärker. Es ist zum Beispiel auch so mittlerweile, dass jetzt einer der größten Möbelproduzenten oder Produzenten von Möbelteilen ist Polen mittlerweile. Also ist auch Polen ein sehr, sehr wichtiger Markt für uns. Aber auch international sind wir tätig. Das heißt, wir haben dann Partner in den verschiedenen Ländern, zum Beispiel in den USA oder in Südafrika, in Neuseeland, die unsere Maschinen dann dort vor Ort vertreiben. Und insgesamt ist es dann einfach so, dass der Mix dann am Schluss passen muss für uns. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine sehr große Anlage, wie wir es vor einigen Jahren gehabt haben, in Holland verkaufen oder auch letztes Jahr in Litauen, dann steigt natürlich einmal für das eine Jahr der Anteil am Umsatz extrem vor dem einen Land. Aber
ja,
das sind so Momentaufnahmen, sage ich mal.
Wie behauptet man sich da gegen die Konkurrenz? Weil die würde ja auch nicht schlafen.
Nein, die schlaft nicht, natürlich nicht. Ja, das wäre ja noch schöner. Ja gut, ich meine, ein bisschen Konkurrenz belebt ja das Geschäft,
ja,
das muss man auch sagen. Man darf sich ja nie auf seinen Lorbeeren ausruhen. Und das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, die man machen kann. Die Konkurrenz ist durchwegs im Normalfall viel, viel größer als wir. Wir sind quasi so ein bisschen der David in dem Ganzen, in dieser Anordnung. Wir punkten da sicher sehr damit, dass wir eben etwas kleiner sind und zum Beispiel auch ein bisschen reaktionsschneller sind.
Also flexibler.
Genau, wir sind flexibler, Wir lassen uns vielleicht auch auf Sondermaschinenbau ein, wo jetzt ein großer Betrieb sagt, das passt in unser System einfach gar nicht rein. Da müssten wir uns zu sehr verbiegen, das können wir nicht machen. Da sind gerade wir so richtig daheim, unter Anführungszeichen. Und das ist auch sicher etwas, wo wir bei unseren Kunden einen sehr, sehr guten Namen am Markt haben.
Also eine gewisse Nischenproduktion, unter Anführungszeichen, genau, im großen Stil natürlich, aber es ist halt, ihr könnt euch sehr gut anpassen an die, genau, Wünsche der Kunden und seid flexibel.
Es sind ja bei uns einfach relativ kurze Entscheidungswege da. Also das muss man auch so sagen, natürlich ist in einem Konzern mit viel mehr Ebenen der Entscheidungsweg alleine, ob man sich jetzt über ein Projekt drüber traut, schon mehr länger als bei uns.
Ja.
Bei uns geht das relativ flott und hemdsärmelig. Da sitzen sie 3, 4 Leute, die das betrifft, an einem Tisch zusammen, sagen, so machen wir das, ja, oder machen wir das nicht. Und ja, dann ist das innerhalb kürzester Zeit entschieden.
Mhm. Und was ist da eigentlich so eine Größenordnung vom Betrieb her, wo man sagt, es ist ein Quantensprung, also 100 Mitarbeiter, das ist eine gewisse Größe. Und was strebt sie da an, was dann handelbar ist in dem Zusammenhang, dass man noch eine flache Führungsebene hat? Oder ist da all along der Plan 500 Leute oder 1000 Leute?
Nein, also wir wollen auf jeden Fall klein und fein bleiben im, ja, Vergleich zu den anderen, weil es ja einfach gerade auch unsere Stärke ist. Bei uns ist eigentlich eher so, dass man sich, wenn, dann nur so sinnvoll ergänzt, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt zum Beispiel nur irgendwas mit rein, irgendeinen Produktionsschritt, den man jetzt selbst noch nicht abbilden kann, den nimmt man noch mit rein, um die Fertigungstiefe sogar eher zu erhöhen, ja, weil wir eben das Know-how für unseren Sondermaschinenbau möglichst im Haus nutzen und halten wollen. Ja. Also mehr als wir jetzt zum Beispiel 110 Leute oder Mitarbeiter, das ist jetzt nicht unser ja, großes Ziel oder unser Plan.
Also es sollte gesund wachsen, der Betrieb.
Genau, und natürlich wachsen auch. Also ich hab ja, das ist auch der Vorteil davon, dass wir ein relativ kleiner Betrieb sind im Vergleich zu den anderen großen. Wir sind keine AG, ich muss keine Aktionäre befriedigen, ich muss keinen Kurs künstlich hochtreiben, um gut dazustehen, sondern ich möchte eigentlich nachhaltig wirtschaften. Ich möchte, wir investieren natürlich auch dementsprechend. Mhm. Wir haben in den letzten, sage ich mal, 5 Jahren, 6 Jahren sehr viel umgebaut, sehr viel neue Hallenstrukturen aufgebaut bzw. saniert.
Ja, fast und teilweise ja komplett erneuert, ne?
Genau. Oder auch dazugebaut, weil, ja, wir einen neuen Schuh umgebaut haben. Und das ist für mich dieses nachhaltige Wachsen. Also nicht irgendwo da die Gewinne rausziehen, sondern wirklich nachhaltig dann investieren für den Betrieb, das dann auch für die Zukunft einfach die richtigen Weichen gelegt sind.
Ja. Weil du gesagt hast, Showroom, was soll man sich darunter vorstellen?
Unser Showroom ist eigentlich eine eigene Halle, die wir abtrennen können von der Produktionshalle. Da ist ein Tor dazwischen. Es ist halt so unter der Zeit auch oft offen, weil es ein bisschen luftiger wirkt. Mhm. Aber es ist eine eigene Halle mit, ich muss jetzt überlegen, ich glaube 500 Quadratmeter Größe circa, wo wir Maschinenlösungen von uns in Dauerausstellung haben für unsere Kunden. Die melden sich an für einen Vorführtermin und bekommen dann dort eine Vorführung an unseren Maschinen. Das ist natürlich speziell interessant, wenn man irgendwelche Sonderanwendungen umsetzen möchte als Kunde, aber auch grundsätzlich einfach, um sich vor der Qualität zu überzeugen von den Maschinen. Mhm. Weil man natürlich, sage ich mal, wenn man jetzt ein neues Auto kaufen will und man gibt da ein gewisses Geld aus, dann wird man sich wahrscheinlich das Auto auch nicht ohne Probefahrt kaufen wollen.
Ja.
Und es ist im Wesentlichen nicht recht viel was anderes, dass man sich auch von einer technischen Lösung halt dann von der Qualität überzeugen will, bevor man eine Investition tätigt. Und das machen wir im Showroom. Wir können dort auch Schulungen zum Beispiel machen für unsere Handelspartner oder unsere technischen Partner, die Service für uns machen an den Maschinen, auch international. Und wir haben auch immer wieder Veranstaltungen, also zum Beispiel zu Hausmessen.
Ist es eigentlich ideal geeignet.
Genau,
ja,
wo wir auch Gastaussteller teilweise dabei haben. Das heißt, so sinnvolle Ergänzungen innerhalb unseres Produktportfolios, das sind zum Beispiel Hersteller von Verbrauchsmitteln, die wir an den Maschinen brauchen, von Klebstoffen oder auch irgendwelchen anderen Maschinenlösungen, die eben unsere Kunden auch brauchen können. Ja. Das ist bei uns traditionell eigentlich immer im Herbst, so Ende September, Anfang Oktober, haben wir da immer 2 bis 3 Tage Hausmesse, so kombiniert mit Tag der offenen Tür, wo wir wirklich schauen, dass wir auch international unsere Kunden ein bisschen herholen können.
Ja, ihr seid aber auch präsent auf Messen international mit den Maschinen.
Genau, es ist jetzt gerade abgelaufen, die Messe in Warschau. Da war jetzt 3 Tage Messe in Warschau in Polen, wo gestern eben der letzte Messetag war. Und ich fahre tatsächlich am Sonntag schon auf die nächste Messe. Und zwar ist da die Messe in Nürnberg in Deutschland. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich auf der größten Leitmesse alle 2 Jahre. Das ist die Ligner in Hannover. Und wir sind aber natürlich auch auf anderen Messen lokal teilweise mit unseren Händlerpartnern vertreten. Aber so die wichtigsten Messen für uns sind definitiv die deutschen und da im Speziellen die Ligner, die alle 2 Jahre in Hannover stattfinden.
Mhm. Und da geht es also, auf diesen Messen treffen Sie faktisch alle Betriebe, die mit Holzverarbeitung in irgendeiner Form zu tun haben.
Genau, also die Ligner ist definitiv die größte. Also da ist alles da sozusagen, was Rang und Namen hat, mehr oder weniger in dem Bereich. Die Holzhandwerk jetzt in Nürnberg ist es etwas eine kleinere Veranstaltung. Die richtet sich, wie der Name sagt, auch schon ein bisschen mehr an die Handwerker. Und die Ligner ist wirklich vom kleinen Handwerk bis zum großen industriellen Betrieb, ist da quasi die Zielgruppe.
Mhm. Sag, und deine Aufgabe im Betrieb speziell ist das Marketing und das Finanzielle, oder wie soll man sich das vorstellen? Die Arbeitsteilung zwischen dir und deinem Mann jetzt in der Geschäftsleitung.
Ja, also die Aufgabenbereiche, die wir haben, die haben wir eigentlich so ein bisschen, natürlich ein bisschen an unsere Ausbildung angelegt, ist klar. Also mein Mann hat die technische Ausbildung, dementsprechend sind für ihn auch die technischen Belange logisch.
Ja.
Also eher die in dem überwacht oder leitet. Und ich habe eher die kaufmännische Ausbildung, wo ich auch momentan noch mich weiterbilde. Und habe natürlich eher diese Belange. Also für mich im Speziellen, die verbringe ich die meiste Zeit unter Anführungszeichen mit Personalthematik. Das heißt, ich mache das Ganze, stehe quasi dem HR vor bei uns im Haus,
mhm,
und Marketing, aber natürlich auch andere kaufmännische Belange. Beziehungsweise ist es auch oft so, dass das einfach ineinander greift. Also es ist halt trotzdem noch so, dass wir vergleichsweise kleines Team haben bei uns im Betrieb und dass man dann nicht immer so klare Grenzen zieht, so, das ist jetzt mein Aufgabenbereich und der Rest geht mich nichts an. Im Endeffekt als Geschäftsleiter sollte man sich ja sowieso für jeden Bereich irgendwo zumindest interessieren und ein bisschen immer wissen, was so circa abläuft.
Okay. Und du hast gerade gesagt, du machst jetzt was Berufsbegleitendes. Studierst du jetzt noch?
Ich studiere momentan, ja.
Und was machst du da?
Ich studiere für ein MBA.
Ja.
Das ist ein flexibles System. Also es gibt teilweise, dass man das auch flexibel machen kann, dass man sich so ein bisschen seine Spezialgebiete ein bisschen selbst aussuchen kann, und habe dann eben angelehnt an dem, was ich ja bei uns auch mache, meinen Schwerpunkt ein bisschen auf Marketing und Personalthematik gelegt und auf Nachhaltigkeitsmanagement.
Mhm.
Das ist ein Fernstudium, weil was anderes wäre tatsächlich auch mit meinen Verpflichtungen sowohl beruflich als privat nicht vereinbar.
Ja, das denke ich mir, ja. Sag, und wie ist das eigentlich mit in der Personalsituation bei euch? Weil im Großen und Ganzen wird ja viel gejammert, dass es halt wenig Nachwuchs gibt. Fähigen, wie schaut das bei euch aus?
Ja, gut, ich muss sagen, der Durchschnittsösterreicher jammert sowieso gern. Ja. Also ich sage jetzt so, die Situation war schon schlechter.
Mhm.
Die Situation war schon schlechter, meiner Meinung nach, unter anderem auch deswegen, weil das Ansehen der Lehre wieder besser geworden ist. Also das Ansehen der Lehrausbildung ist wieder gestiegen. Es war ja zeitlang leider so, dass es wirklich viele Leute so im Kopf gehabt haben, na, mein Bus oder mein Dirndl ist für nichts anderes zu brauchen, dann muss halt eine Lehre machen. Ja?
Mhm,
und das ist für mich der vollkommen falsche Ansatz. Wir haben sehr, sehr viele Leute bei uns im Betrieb, die eine Lehrausbildung gemacht haben und sich dann hochgearbeitet haben, beziehungsweise einfach sich durch ihr persönliches Engagement ausgezeichnet haben, dass sie Verantwortungsbereiche leiten dürfen. Wir haben einen Produktionsleiter, der hat nur ganz normale Lehre gemacht.
Ja.
Das ist für mich einfach so, weil ich sage, okay, das ist eines der großen Themen, dass man einfach den Leuten begreiflich macht, eine gute Facharbeiterausbildung ist de facto genauso viel, wenn nicht sogar mehr wert als
ja,
so manche akademische Ausbildung.
Ja. Ich meine, das ist natürlich auch eine Sache der Unternehmenskultur, nicht? Dass man das vermittelt und die Leute damit ja positiv motiviert, klarerweise, dass sie große Karriere machen können, trotz unter Anführungszeichen einer nicht-akademischen Ausbildung.
Genau, also das ist, und wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt trotzdem wieder ein bisschen mehr in den Köpfen präsent bei den Leuten, dass eine gute Lehrausbildung, auch eine gute handwerkliche Ausbildung, das ist ja gerade das, was wir auch in Zukunft brauchen werden. Also die Arbeit, die wir wirklich jetzt zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Installateur oder ein Handwerker bei einem zu Hause verrichtet, das ist nicht was die KI übermorgen machen kann. Ja?
Mhm,
sondern das ist was, wo wir wirklich die Leute auch noch brauchen. Ja? Wo wir die Leute die handwerklich begabten Leute brauchen werden, auch in Zukunft. Ja?
Mhm.
Und da finde ich einfach, das ist so wichtig, dass man das den Leuten auch klar macht, dass das die richtige Entscheidung für die Zukunft für ihre Kinder ist.
Ja,
die Kinder dann für die Technik dementsprechend zu begeistern.
Also praktisch auch eine stabile Ausbildung und auch eine gute Zukunft letztendlich im Beruf, nicht?
Genau, ja.
Also dauerhaft, ne?
Ja.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, es ist also für mich, wie gesagt, das Leiden ist so Holzverarbeitung, alles mit Holz, was mit Holz zu tun hat, wirkt halt sehr männlich. Und ist das für dich als Frau, war das schwieriger, also sagen wir, in den Beruf Fuß zu fassen und dich zu behaupten, oder ist das?
Ja, also ich bin jetzt grundsätzlich nicht ein Typ, der sich leicht unterbuttern oder unterkriegen lässt. Aber
den Eindruck machst du nicht, ja.
Es war tatsächlich am Anfang, gerade als sehr junge Frau, war es ein bisschen schwierig. Also ganz zu Beginn hat mein Vater immer gesagt, solange sich die Kunden besser auskennen mit den Maschinen wie du, ist gescheiter, du servierst denen noch was zum Bringen. Ja? Das war aber okay, damit habe ich überhaupt kein Problem gehabt, weil ich finde das auch persönlich immer sehr unsympathisch, wenn einen Leute was erklären wollen und sie eigentlich eh nicht auskennen. Ja?
Ja.
Also von daher habe ich damit da überhaupt kein Problem gehabt. Das Problem ist dann, dass man als junge Frau auf so einer männerdominierten, in so einem männerdominierten Umfeld, auch wenn man sich dann schon auskennt, tatsächlich nur als Servicekraft wahrgenommen wird. Also auf den Messen, ich kann es nicht zählen, wie oft es dann so war, dass die Leute, wenn man sie gefragt hat, ob man ihnen behilflich sein kann bei einer Maschine, neben einer Maschine, ist ja schon sehr offensichtlich, dass ich etwas über die Maschine sagen will, dass er mir angeschaut hat und gesagt hat, ja, kannst mehr Bier bringen.
Das ist ja was.
Also das ist tatsächlich so, dass dieses Vorurteil nach wie vor ziemlich stark ist in dieser in diesen männerdominierten Bereichen, dass man als Frau wahrgenommen wird als allererstes einmal als Versorgungsspezialist und nicht unbedingt als Ansprechpartner für technische Belange. Aber mit dem kann man super spielen und kann man dann die Leute irrsinnig schön überraschen.
Ja.
Also,
ich glaube auch, dass du genau die richtige Person dafür bist, solche Leute in die Schranken zu weisen.
Es ist aber ganz nett, wenn die Leute dich dann auch so anschauen, so nach dem Motto, ich würde gern mit dem Chef reden, weil den kenne ich. Ja, wo ist denn der? Sag ich, echt? Sag ich, wir haben uns ja noch nie gesehen. Ja, nein, aber den Chef kenne ich schon. Ja, und dann kommen dann eben so Sachen auf, das sind nur Leute, die sich wichtig machen wollen und glauben, sie können da irgendwo. Das ist das ist jetzt nicht extrem oft, aber das bleibt natürlich hängen, ja. Und das sind halt dann immer ganz lustige Momente, wenn es dann feststellen, ups, der Schmäh ist jetzt nicht aufgegangen, ne? Hat mich nicht weitergebracht. Und ja, also ich sage da auch eher
so. Ja, also du zeigst ja auch die Grenzen auf.
Ja, also man muss jetzt nicht immer zwingend wen ins Messer laufen lassen, aber manche betteln drum.
Ja, ja. Man kann es ja auch charmant machen, nicht? Ihnen zeigen, wo es lang geht.
Genau.
Oder Hammer hängt.
Ja, genau.
Ja, sehr gut. Du, ich habe zum Abschluss, hätte ich noch eine persönliche Frage an dich. Und zwar, wie würdest du dich selbst in 3 Worten beschreiben?
Das ist gar nicht so einfach, 3 Worte.
Du kannst natürlich mehr verwenden.
Familienorientiert würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja. Willensstark, glaube ich, bin ich schon auch. Ja. Und vielleicht auch eher kreativ. Ja. Also das sind schon so meine 3 Kernbegriffe, würde ich sagen. Oder ich hoffe, dass ich die auch im Alltag immer so umsetze, wie ich sie gerne umsetzen würde.
Okay, Familie, Wille und Kreativität.
Ja, genau.
Ja, so ein schönes Dreigestirn.
Ja, die Familie ist auch sehr wichtig für mich, muss ich sagen. Also es ist nicht immer so einfach, das mit dem Beruf in Einklang zu bringen.
Ja.
Waren in den Jahren, wo die Kinder noch kleiner waren, auch die Großeltern ganz, ganz, ganz wichtig in der Unterstützung jetzt. Jetzt werden die Kinder heuer 10 und 14, da ist es nicht mehr ganz so schlimm da. Sind sie manchmal ganz gern unbeaufsichtigt auch schon.
Sehr gut. Ja, du, dann danke ich dir für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir das Allerbeste für die Zukunft und toi, toi, toi für dich, deine Familie und die Firma. Danke dir.
Dankeschön. Danke fürs Gespräch.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.